Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Der Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Die nehmen uns die Jobs weg. Der Klassiker unter den rechtspopulistischen Stammtischparolen. Die Flüchtlinge sind doch gar nicht wirklich in Gefahr in ihrer Heimat. Sie plündern unseren Sozialstaat. Und wieso haben die eigentlich alle ein Smartphone? Auch immer wieder gerne in die Rassistenumlaufbahn geschickt, dieser Spruch. Gibt natürlich noch jede Menge mehr dämliche Pauschalaussagen in dieser Richtung. Schwierig, wenn rechtspopulistische Meinungen innerhalb der Familie auf konträre politische Meinungen treffen. So wie bei Kai aus Mecklenburg-Vorpommern. Er wählt gerne mal grün, sein Vater ist bei der AfD. Kai erzählt, wieso er inzwischen überhaupt nicht mehr über Politik mit seinem Vater redet. Und Martin Ziegenhagen, Sozialpädagoge und Leiter der Online-Beratung gegen Rechtsextremismus, gibt Tipps, wie politische Diskussionen in der Familie konstruktiv sein können. Vorher aber erst Kai. Ich habe ihn gefragt, kannst du dich eigentlich an die Situation erinnern, als du erfahren hast, dass dein Vater die AfD gut findet?
Du, ganz konkret kann ich das nicht sagen. Der war ja vorher bei den Freien Wählern. Zu der Zeit war er im Kreistag und es gab auch schon Leute der AfD im Kreistag. Und das war wohl so ein schleichender Übergang, dass die als Fraktion sich schon zusammengetan haben innerhalb dieses Kreistags. Und dann wurde er wahrscheinlich abgeworben. Also er hat dann halt irgendwie beschlossen, er geht zur AfD, weil der große Kontext war damals 2016, waren die Landtagswahlen in MV. Und da er in dem Kreis dort, wo die halt auch einen starken Mann braucht, wollten sie ihn halt unbedingt haben, ne, um da vielleicht mit der Erststimme in den Landtag einzuziehen. Ich kann mich immer nur noch an so Situationen in der Küche erinnern, am Küchentisch, wo das Thema immer wieder mal aufkam.
Aber was habt ihr denn dann am Küchentisch so besprochen, wo du gedacht hast, das ist aber, dein Vater war ja ursprünglich mal bei der CDU, wo du dann gedacht hast, irgendwie, jetzt geht's aber langsam Richtung rechts.
Ja, das ist ja jetzt für alle bekannt gewesen, dass er sehr konservativ eingestellt ist. Der Schritt natürlich war dann jetzt eigentlich nochmal eine Grenzverschiebung. So haben wir das schon wahrgenommen. Ich weiß jetzt halt nur noch, dass meine Schwester dann gebeten worden ist, irgendwie ihn zu unterstützen. Sie sollte dann was schreiben, was irgendwas in irgendeinem Zusammenhang mit der AfD steht. Und da ist sie vollkommen ausgeflippt und hat ihn angebrüllt, dass sie so einen Scheiß nicht schreiben würde und so weiter. Also weil es nämlich zuvor mal so war, dass wir dann ab und zu mal eingespannt wurden. Ich weiß noch, ich habe ein, zwei Jahre davor mal Plakate mit ihm zusammen aufgehangen, ne, was jetzt auch wieder hier überall bei uns in Rostock zu sehen ist. Die Laternen sind alle voll. Da haben wir es für die Freien Wähler noch gemacht. Da habe ich es noch mit ihm zusammen gemacht. Und da hat meine Schwester das dann halt total verweigert in dem Moment. Ich kann mich nur noch sehr gut an die Reaktion von meiner Mutter erinnern. Die wollte das so am liebsten ein bisschen unter den Tisch kehren und hat zwar einerseits so nach außen so getan, als wenn sie das auch total inakzeptabel findet, aber sie hat das halt geduldet und kurz Zeit später habe ich dann halt erfahren, dass sie für ihn auch dann den Facebook-Account und so verwaltet, weil er mit sozialen Medien nicht gut umgehen kann. So dass ich dachte, okay, dann ist deine klare Linie ja auch keine. Und mittlerweile ist es sogar so, jetzt sind ja über drei Jahre vergangen, dass man fast das Gefühl hat, sie unterstützt das indirekt eigentlich sogar, weil sie ja eigentlich alles dann regelt, auch den E-Mail-Verkehr und so.
Als dann irgendwann so klar war, also mein Vater, ich meine, jetzt ist er im Gemeinderat, jetzt ist er eh offiziell alles, aber mein Vater ist bei der AfD, meine Mutter ist vielleicht nicht bei der AfD, aber so scheiße findet sie es offenbar auch nicht. Wie hast denn du dich da gefühlt? Ich meine, also ich zum Beispiel, meine Eltern sind Vorbild für mich gewesen, lange Zeit.
Ja, meine Eltern sind eigentlich für mich schon lange Zeit keine Vorbilder mehr und das ist auch so, spiegelt sich auch so ein bisschen jetzt bei der Auseinandersetzung, ne? Bei meiner persönlichen Auseinandersetzung oder bei meinem persönlichen Verhältnis zu diesem Thema. Wäre das Verhältnis besser, dann hätte ich das auch viel stärker mit meinem Vater nochmal besprochen oder ausdiskutiert. Dadurch, dass wir eh kein besonders belastbares und auch kein gutes Verhältnis haben, ja, ist das auch eigentlich kein Thema so zwischen uns. Das endet meistens eigentlich so, dass das immer schon feststeht, naja, ich weiß, wie du denkst und ich weiß, wie du denkst und wir haben uns eigentlich nichts zu sagen. Ne? Es gab immer mal so ein unpolitisches Feld, in dem wir uns was zu sagen hatten, das war Fußball. Er ist der Vereinspräsident und ich war lange Zeit auch Trainer dort im Verein und das hat sich aber auch alles dann jetzt auseinandergelebt und ich bin da jetzt auch nicht mehr tätig, weil das einfach auch zu weit weg ist jetzt von meinem Wohnort in Rostock, sodass es eigentlich kaum Berührungspunkte gibt. Ne? Und meistens ist es ja so, dass eigentlich Berührungspunkte dann auch solche kritischen Auseinandersetzungen möglich machen. Und da wir die gar nicht haben, ist das eigentlich ein weiterer Entfremdungsschritt nur gewesen, ne? Letztlich.
Aber wie wichtig war denn der Punkt, dass dein Vater, der offenbar schon seit längerer Zeit zu konservativ ist in seiner Haltung, wie wichtig war denn der Punkt bei der Entfremdung? Kannst du das so ein bisschen einordnen für dich?
Ja, schwer zu sagen. Also Weil ich bin mir auch nicht ganz sicher, wie weit er das aus tiefer Überzeugung macht oder fast auch nur aus Kalkül gemacht hat, ne? Um nochmal in den Landtag einzuziehen. Das wäre halt noch eine zweite Frage, ne? Also ich weiß, dass er islamophob ist, so tendenziell, und auch Angst hat vor dem Islam, viele Vorurteile und so. Und diese Karte ziehen die ja weiterhin. Also hier in Rostock findest du halt jetzt Plakate, wo dann drauf steht, keine Moschee in Rostock zum Beispiel. Und die ganzen anderen frauenfeindlichen Sachen zum Beispiel auch. Also die wollten ja, ich weiß gar nicht, ob es noch aktuell ist, zur damaligen Zeit hatten die ja im Wahlprogramm, dass sie die Gleichstellungsbeauftragten wieder abschaffen wollen und so weiter. Da hatte meine Frau ihn mal direkt drauf angesprochen und ihn so richtig versucht mal ganz konkret auf bestimmte Punkte anzusprechen, ne? Und dass man, wenn man eigentlich den Werten der Demokratie halt wirklich konform geht, dass man dann die AfD weder wählen noch darin sein könne. Sie ist zum Beispiel auch Gleichberechtigungsbeauftragte gewesen an der Schule und so. Es entstehen teilweise dann auch nicht mal, wenn der Versuch gemacht wurde, zum Beispiel mit meiner Frau, so eine ernsthafte Diskussion.
Wie ist denn das jetzt mit deiner Familie? Habt ihr euch distanziert oder wie macht ihr das? Oder versteht sich zum Beispiel deine Schwester noch mit dem Vater?
Nee, die können schon sehr gut, die sind jedes Wochenende da, aber das wird ausgeklammert, ne, der politische Bereich. Darüber wird dann halt einfach nicht geredet, ne, und sie hat sich einfach nur verwehrt dagegen, ihn da in dieser Hinsicht irgendwie zu unterstützen.
Okay, und was mit dem Rest der Familie? Tanten, Onkel, alle noch ein gutes Verhältnis zu deinem Vater?
Also Tanten mütterlicherseits nicht so, also meine eine Tante hat sich abgewendet von der Familie, die haben uns früher öfter besucht. Die hat sich auch gewundert und sich gefragt, es müsste doch eigentlich auch geschäftsschädigend sein, wenn meine Eltern selbstständig sind. Das hat man am Anfang auch ein bisschen gespürt irgendwie, dass weniger Kunden kamen, aber die Gegend dort ja um Malchow in der Mecklenburgischen Seenplatte ist ja auch insgesamt eine, wo der Grad der Wählerschaft der AfD mit am größten ist, ne? Von daher relativiert sich das, ne? Und ich glaube auch zunehmend jetzt in den letzten Jahren hat sich das auch noch weiter relativiert. Das spürt man ja nicht nur dort, sondern auch in der gesamten Öffentlichkeit.
Ja, leider geht es in der Zwischenzeit dazu über, dass viele Aussagen einfach als inzwischen normal abgestempelt werden, ne? Da wiegt sich keiner mehr so richtig drüber auf.
Genau, das ist so ein Gewöhnungsprozess, ne?
Genau.
So ein schleichender.
Sag mal, für dich war das eine Option für dich zu sagen, ich habe einfach keinen Kontakt mehr zu meinem Vater, der geht mir auf den Sack, ich will mir das nicht anhören?
Nee, das abzubrechen nicht. Das halte ich auch generell für die falsche Strategie im Umgang mit der AfD. Also entscheidend wäre ja eigentlich immer den Dialog aufrechtzuerhalten, den sachlichen, und gar nicht denen die Karte des Schwarzen Peters zuzuschieben, weil die das ja gleich wieder propagandistisch ausnutzen, um ihre Wählerschaft zu stabilisieren oder auszubauen, ne? Also, und so würde ich auch generell in Konflikten mit niemandem auch in anderer Hinsicht umgehen. Das käme für mich nicht in Frage.
Aber du redest doch gar nicht mehr mit deinem Vater darüber. Habe ich das falsch verstanden?
Nee, das hast du richtig verstanden. Aber du hast ja gefragt, ob das für mich eine Option gewesen wäre, ganz und gar mit meinem Vater zu brechen oder so. So hatte ich dich jetzt verstanden. Und das nicht, nee.
Mhm. Ja, aber wenn du gar nicht mit ihm redest über seine politische Meinung, dann ist es doch fast das Gleiche, oder nicht?
Nee, ich kann ja sozusagen den Kontakt sowohl familiär und persönlich auch noch weiter distanzieren. Also in der Hinsicht, so hätte ich dich verstanden jetzt, dass das für mich nochmal ein Anlass ist, das zu tun. Das habe ich aber nicht gemacht. Also es natürlich hat das irgendwie so ein mehr oder weniger auch schleichenden Entfremdungsprozess noch ein bisschen gesteigert, aber ich lasse das jetzt nicht so weit gehen, dass wir da jetzt die Kontakte auch völlig abbrechen. So in meiner Familie, wir fahren halt durch die Kinder nochmal hin, dass sie auch mal die Enkel sehen und so. Das Problem ist eigentlich das, dass ich einerseits dafür bin, dass man immer diesen Dialog sucht mit Leuten, die dann, ja, wie soll ich das formulieren, ohne selbst wieder so einen Vorteil zu benutzen, also die ja rechtspopulistische Ansichten meinetwegen vertreten, aber gleichzeitig in dem konkreten Fall mit meinem Vater mache ich es halt nicht, weil die Vorerfahrungen, die ich mit ihm hatte, wie ich es versucht habe schon zu erklären, auch vor allem auf persönlicher Ebene so sind, dass ich da wenig Motivation verspüre, ne? Und auch wenig Sinn empfinde, das zu tun in seinem konkreten Fall. Aber jetzt unabhängig von dem Fall finde ich es wichtig, dass man diese Gesprächsfaden nicht abreißen lässt, ne? Im Allgemeinen. Und dieses typische Bashing, AfD-Bashing, was man auch findet, das spielt den ja dann oft in die Karten wiederum. Und das würde ich dann halt immer gern vermeiden wollen.
Kais Vater ist bei der AfD. Kai wählt gern mal grün. Geht jedenfalls gar nicht zusammen und hat dazu geführt, dass Kai und sein Vater einfach nicht mehr miteinander reden über Politik. Und der Kontakt zum Vater ist auch nur noch sporadisch.
Deutschlandfunk Nova.
Vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr politisch ganz anders unterwegs seid als eure Mutter, euer Bruder, eure Cousine. Wie ihr mit anderen politischen Positionen in eurer Familie umgehen könnt, kann euch Martin Ziegenhagen erklären. Er kann euch Tipps geben. Er ist Sozialpädagoge und Leiter der Online-Beratung gegen Rechtsextremismus. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn gefragt. Kai, habe ich ja schon erzählt, redet mit seinem Vater nicht mehr so wirklich gerne über Politik, meidet das. Würden Sie das auch empfehlen?
Das kommt in der Tat darauf an, wen ich da vor mir habe, ne? Also in dem Fall ist es ja der Vater, da gibt es eine Beziehungsebene, da werde ich immer sagen, dass das professionell betrachtet natürlich nicht konstruktiv ist, das Gespräch zu vermeiden oder gar nicht erst führen zu wollen. Im Grunde genommen ist es so, dass ich immer unterscheiden würde, mit wem ich es zu tun habe. Also habe ich als Privatperson mit einem AfD-Politiker zu tun, dann ist es so, dass ich da mir sorgfältig überlegen sollte, ob es sich da lohnt, in die inhaltliche Auseinandersetzung zu gehen. Und wenn ja, dann eben tatsächlich auf der Faktenebene, während ich ansonsten im Freundes- oder Familienkreis natürlich immer eher auf der emotionalen Ebene argumentieren sollte, weil handlungsleitend für die Menschen in der Regel die Emotion ist und sie auch in der Regel erstmal emotionale Gründe haben, warum sie sich in diese Richtung orientieren.
Ja, aber da muss ich mal kurz nachfragen, weil ist ja egal, ob ich jetzt einen Vater in der AfD habe oder eine Mutter in irgendeiner Linkspartei oder kann ja auch sein, man ist einfach nur selber bei der SPD und der andere ist bei der FDP. Das sind ja auch schon genug Kontroversen möglich.
Ja.
Aber es geht ja darum, dass man innerhalb der Familie unterschiedliche politische Meinungen hat und darüber redet oder eben nicht. Und Kai hat sich entschlossen, mit seinem Vater nicht mehr drüber zu reden. Und Sie sagen jetzt, Sie würden es innerhalb der Familie emotional machen, während Sie es mit jemand anderem außerhalb der Familie machen, fachlich. Aber wieso, man kann doch mit seinem Vater auch fachliche Argumente austauschen, oder nicht?
Ja, genau. Also man muss jetzt vielleicht nochmal sagen, dass der grundsätzliche Ansatz, mit dem wir arbeiten oder auch unsere Arbeitserfahrungen so sind, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich bin total perplex in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis oder so, entpuppen sich die Leute plötzlich als Anhänger rechtspopulistischer Gruppierungen und wie sollen wir denn damit umgehen? Da muss man was tun. Da sagen wir dann eben immer, ja, das ist richtig. In erster Linie ist es wichtig, da dann, wenn man das möchte und wenn man anderer Ansicht ist, das auch deutlich zu artikulieren und zu widersprechen, ihm mitzuteilen, dass man damit nicht einverstanden ist. Und im zweiten Schritt aber schon auch zu gucken, was sind denn die Gründe der Leute dafür, sich dahin in diese Richtung zu orientieren und diese Gründe sich auch anzuhören. Und in der Regel sind die Gründe eben am Anfang zumindest emotional. Wenn ich jetzt mit Leuten, die in Parteien gebunden sind, die gar in der Politik schon tätig sind oder so zu tun habe, dann findet diese Diskussion, sollte sie nicht auf der emotionalen Ebene stattfinden, sondern dann ist sie eben schon eine sachliche Debatte. Und da kann man dann eben auch allenfalls die unterschiedlichen Standpunkte austauschen und gegebenenfalls am Ende zu dem Ergebnis kommen, okay, das ist deine Insel und meine Insel ist eine andere und die schwimmen beide im Ozean, haben aber nichts miteinander zu tun.
Mhm. Aber die Nummer, die Kai macht, gar nicht mehr mit seinem Papa zu reden, die finden Sie generell nicht so ratsam?
Ich finde die persönlich nicht ratsam und ich finde sie auch ganz objektiv betrachtet nicht konstruktiv. Da verhärten die Fronten und da entsteht nichts. Gestaltet werden kann Beziehungen nur über Kommunikation und da muss ich dann eben reden.
Da habe ich es dann auch falsch gemacht mit meiner Mutter.
Ja, das machen wir alle falsch.
Dann habe ich auch nie mehr mit ihr geredet.
Das ist ein einfacher Weg. Also es ist ja auch bedauerlicherweise so, dass wir häufig die Erfahrung machen, dass Menschen für eine rationale Argumentation nicht empfänglich sind. Das ist aber eigentlich der Hinweis darauf, dass andere Gründe für sie wichtig sind, dass diese Haltung, diese Einstellung für sie eine Funktion hat. Und über diese Funktion könnte man ja reden. So, darüber muss ich aber erstmal eine Ebene herstellen. Da muss ich erstmal eine Ebene des Vertrauens oder der Beziehung herstellen, die das zulässt. Und dann sind die Leute auch empfänglich, dann lassen sie sich auch erreichen.
Weil wir so oft jetzt die AfD hatten, gilt das jetzt eigentlich hauptsächlich für die AfD mit der emotionalen Ebene oder mit den emotionalen Gründen, die man haben kann, warum man in der AfD ist? Oder würden Sie das auch so, diese Vorgehensweise auch Leuten raten, wo es einfach generell innerhalb der Familie unterschiedliche politische Meinungen gibt?
Ich würde das generell für alle unterschiedlichen Meinungen so erstmal sehen. Das hat nichts zwingend mit der AfD zu tun. Das ist auch nicht zielführend, immer die AfD herzunehmen, sondern es geht eben darum, dass der Mensch für alles, was er tut, so absurd es von außen auch aussehen mag, immer Gründe hat. Und es geht immer in der Auseinandersetzung auch darum, sich diese Gründe anzusehen und von diesen Gründen aus sozusagen sich eine Strategie zurechtzulegen, wie man mit diesen Leuten kommuniziert. Dass es je dramatischer es ist, zu sagen, umso anstrengender wird und der Prozess umso länger dauert, ist klar. Das lässt sich nicht in einer Sitzung erledigen oder in einem Gespräch. Und das lässt sich auch nicht mit dem einen Zaubersatz erledigen, der den anderen für immer und ewig verändert oder ihn sozusagen zumindest verstummen lässt. Das funktioniert ja nicht. Das ist ja genau das Problem, was wir allen Teilen feststellen. Es geht nur darüber, dass man auf der einen Seite, und zwar sehr, sehr deutlich und sehr, sehr klar mit zu verstehen gibt, ich stehe woanders, und auf der anderen Seite aber trotzdem die Hand reicht und sagt, mich interessieren deine Gründe, die dazu geführt haben, dass du so geworden bist. Erzähl mir das, erklär es mir, ich verstehe es nicht. Ich bin enttäuscht, ich kenne dich ganz anders. Und auf der Ebene gehen dann plötzlich andere Türen auf, weil die anderen sich natürlich auch ernst genommen fühlen.
Martin Ziegenhagen, Sozialpädagoge und Leiter der Online-Beratung gegen Rechtsextremismus, berät Leute, die zu ihm kommen und nicht wissen, wie sie mit Familienmitgliedern umgehen sollen, die plötzlich rechte Meinungen vertreten. Er sagt, nicht nur in solchen Fällen, sondern auch generell bei politischen Kontroversen hilft nur Reden. Nie die Kommunikation abreißen lassen und innerhalb der Familie auch gerne mal emotional werden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Paris. Eine Pariser Polizeidienststelle muss wegen Flöhen für 2 Tage geschlossen werden. Wie die Regionalzeitung Le Parisien berichtete, sei eine Spezialfirma beauftragt worden, die Räume des Kommissariats im 19. Stadtbezirk zu säubern. Die Polizei bestätigte am Montag auf Anfrage die Komplettreinigung, machte aber zur Dauer der Schließung keine Angaben. Die Gewerkschaft Alliance Police Nationale hatte wegen einer Flohinvasion Alarm geschlagen und von nicht hinnehmbaren Arbeitsbedingungen gesprochen. Die Beamten hätten Ärzte wegen Flohbissen aufgesucht. Laut Le Parisien gab es bereits Reinigungen, die aber offensichtlich nicht anschlugen. Die nun laufende Säuberung solle im Laufe des Dienstages abgeschlossen werden.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.